Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ich möchte jetzt versuchen, die Balance herzustellen. Wenn wir nur diese eine Seite hören, könnte der ein oder andere oder ich denken, dann ist alles gelaufen. Hebräer 12, 14. Ja, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wir müssen das in Christus geheiligt sein erfassen, um dann gemäß der uns geschenkten Heiligung in Absonderung, das ist ja auch ein Begriff, eine Erklärung für Heiligung, zu wandeln. Ein Bruder hat dafür ein schönes Bild gebraucht, nämlich eine handgearbeitete Decke, Handarbeitsdecke. Sie hat zwei Seiten. Die Rückseite enthält nur Knoten und Langstiche. Ein verwirrendes Durcheinander. Überhaupt kein Muster, kein Bild zu sehen. Das ist die irdische Seite von Gottes Heiligungsgewebe, was er heute durchführt, aber auch wir selber. Die andere Seite, die da Decke, ist das ganze Gegenteil. Sie hat ein wunderbar künstlerisches Muster. Harmonie der Farben vollendet schöne Bilder. Wir in uns, Gerhard Kühl oder Holzapfel und so weiter, können nie zufrieden sein, weil wir an uns oder auch besonders vielleicht an anderen Gläubigen immer nur die irdische Seite sehen. Aber mit Vorsicht muss ich das sagen. Gott sieht die andere Seite schon. Er sieht uns schon in Christus, gemäß seiner Berufung, geheiligt durch das Blut Jesu, vollendet. Und wir sehen dann seine Barmherzigkeit, die uns aber auch Lohn nehmen kann, sehr, sehr viel Lohn nehmen kann. Und jeder möchte schon im irdischen Leben Lohn haben für seine Mühe. Hebräer 10, 10, durch welches Willen wir geheiligt sind, durch die Darbringung des Körpers Jesu Christi, ein für allemal. 10, 14, er hat vollkommen gemacht auf immer da, die da geheiligt werden. 2, 11, er ist der, welcher uns heiligt. Gott geweiht sein ist in der Heiligung stehen. In Absonderung gewolltes Ablegen des alten Menschen und ein ersehntes Anziehen des neuen Menschen. Liebe Geschwister, darum weiß jeder von uns. Aber hier ist der Nachdruck auf ein gewolltes Ablegen und ein sich Sehnen danach anzuziehen, den neuen Menschen. Das ist ein von innen nach außen fortschreitender Vorgang. Also wenn der Herr uns dazu rufen möchte, seid für mich jetzt da. Denn ich bin ganz für euch da. Karl Geyer sagte einmal, nicht bange Furcht soll uns mehr bewegen, sondern die Liebe heranreifender Söhne zu seinem Vater. Amen.
Wissen Sie, was die Gemeinde in den kommenden Jahren oder vielleicht noch Jahrzehnten, ich weiß es nicht, braucht? Nüchternheit. Es fiel mir auf, dass Paulus wiederholt darauf hinweist, dass wir nüchtern sein sollen in allem. Denn die Zeit, die aufkommt, wird geprägt sein von einer großen Unnüchternheit, von mancherlei Wind der Lehre. Ich lese zurzeit an dem Buch Die heimliche Verführung über die New Age-Bewegung. Was ich da bis hier gelesen habe, das macht mir das deutlich. Da kommt etwas hoch oder ist schon da, dass der Gemeinde sehr gefährlich werden kann, gerade im Blick auf Unnüchternheit. Was da angestrebt wird als neue Weltordnung, ist radikal konträr zu dem, was die Botschaft des Wortes Gottes ist. Radikal. Aber heimlich werden Dinge eingeführt, dass viele verführt werden können. Darum dürfen wir, wie wir in dieser Stunde gehört haben, lauschen auf Gottes Wort, dass wir bewahrt werden in der Stunde der Verführung, die über den ganzen Weltkreis kommen wird. So wie wir noch da sind. Aber schon bahnen sich die Dinge an. Und das, was angestrebt ist, das ist ja eine ganz neue Weltordnung, da auch das Judentum nicht mehr sein soll. Und das Christentum nicht mehr. Und auch der Islam nicht mehr. Das ist Ziel dieser neuen Bewegung. Ja, es wäre noch viel zu sagen darüber, doch die Stunde ist auch vorgeschritten. Möchten dann zum Abschluss kommen auch. Und ich darf bitten, bevor wir ein Lied singen, dass noch ein Bruder mit uns beten möchte.
Ich darf Sie herzlich grüßen an diesem Abend. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit haben darf, das Wort des Herrn zu sagen, ein Zeugnis zu geben. Und wie wir es eben auch schon gehört haben durch Bruder Buch und auch im Gebet, geht es immer wieder darum, dass Jesus Christus selbst verherrlicht wird. Ich möchte zunächst einige Bemerkungen zu diesem Leitwort sagen, das auf den Einladungszetteln aufgedruckt ist, Hebräer 12, Vers 2a, und dann im Rahmen dieses Themas, das das Leitwort mit beinhaltet, heute Abend, wie schon angekündigt, etwas sagen über das alles, allerdings in Variationen, wie es die Schrift aufzeigt in vielen Stellen. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich könnte darüber jetzt eine Abendstunde gestalten, möchte das aber nicht, weil ich in diesem Zusammenhang schon einmal auf die verschiedenen Blickrichtungen hingewiesen habe. Und die entscheidende Richtung in unserem Glaubensleben ist immer die, aufzusehen auf Jesus. Also nicht im optimistischen Sinne nach vorn zu schauen, auch nicht uns ablenken zu lassen, indem wir unseren Blick schweifen lassen in alle anderen Richtungen, sondern dass Jesus Christus uns groß wird. Denn wir wissen, wenn wir ihn wirklich anschauen, das Angesicht Gottes werden wir verwandelt. Und nun ist er, wie dieser Text bezeugt, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das können wir jeweils im doppelten Sinne sehen. Jesus musste, als er während seiner Erdenzeit wandelte, glauben. Er musste glauben. Sind wir uns dessen bewusst? Wir meinen, ihm wäre das alles zugefallen. Nein, er war ein Mensch wie wir mit Fleisch und Blut, jedoch ohne Sünde. Aber er musste glauben. Und ich meine, als der anfing, Glauben zu lernen, hatte er in seinem Entwicklungsprozess immer mehr dieses Bewusstsein, ich bin ein Kind, ja, der Sohn Gottes, berufen dazu, die Menschheit, das Ganze all zu erlösen. Und so wurde in ihm immer stärker dieses Bewusstsein durch Glauben. Er musste seinen Auftrag erfüllen und es ging bis hin zum Kreuz, um uns dort zu erlösen. Denken Sie mal, was das für eine Glaubenstat war. Eine Glaubenstat, die niemand von uns auszurichten vermochte und je vermag. Sich in einen so schaurigen Tod hineinzubegeben und damit zu rechnen, dass Gott, sein Vater, ihn aus den Toten auferwecken würde. Das haben vorbildlich im Alten Testament Abraham praktiziert, als er seinen Sohn Isaak opferte, und auch in kritischen Situationen immer wieder Menschen Gottes, die mit dem erhöhten Herrn gerechnet haben. So ist er der Anfänger in dem Sinne, dass er als der Sohn Gottes wirklich glauben lernen musste. Und zweitens, er ist aber auch der, der in uns das Glaubenswerk beginnt. Denn ohne das Wirken Jesu Christi, jetzt durch den Heiligen Geist repräsentiert, kann niemand glauben. Wir hatten gestern ein Gespräch mit jemandem, der mal geglaubt hat, aber nun manches beiseite legt. Und da spürten wir wieder in diesem Gespräch, Gott selber muss anfangen, das Glaubenswerk. Und er muss es auch vollenden. Und er hat in uns dieses Werk angefangen. Dessen dürfen wir gewiss sein, sonst wären wir nicht hier. Aber er muss das Werk auch vollführen. Und dazu noch kurz etwas zu diesem Aspekt. Er ist auch der Vollender des Glaubens. Als er ins Kreuz hineinging, war eigentlich seine Glaubensfunktion noch nicht am Ende. Ich bin der Meinung, unser Herr musste, auch nachdem er auferweckt war, weiterhin glauben. Sicher in der Zwischenzeit, ehe er gen Himmel fuhr. Und nun, da er sitzt zur Rechten Gottes, hat er noch Glauben nötig, oder? Es heißt zwar, dass ihm alles bereits unter die Füße getan ist, aber dennoch wird einmal der letzte Feind abgetan sein. Im Sichtbaren ist das all ihm noch nicht so total untertan, dass alle Knie nach Philipper Kapitel 2 sich vor ihm beugen müssen. Aber er kann vom Ziel her glauben und damit rechnen, dass ihm durch seine Macht und Kraft und Vollmacht und durch den Vater legitimiert, einmal das ganze All dem Vater wieder zurückgebracht wird. Und so ist er auch für uns der Vollender des Glaubens. Und ich muss sagen, das macht mich immer wieder ganz getrost und froh. Er lässt die Seinen nicht in den Anfangsphasen stecken. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, er wird es auch vollführen bis auf den Tag Jesu Christi hin. 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Wenn Gottes Sohn nicht in uns und durch uns glauben würde, wir kämen nie ans Ziel. Aber das macht uns innerlich getrost und gewiss. Er, der Herr, wird uns hindurchbringen. Er wird es vollenden bis hin zur Entrückung. Und wenn dann die Gemeinde dargestellt wird, dem Vater ohne Flecken und Runzeln, gibt es noch einiges zu tun. Darum, 1. Korinther 13, bleiben auch Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube wird erst dann zum vollendeten Schauen kommen, wenn Gott sein wird, alles in allem. Und wie es dann weitergeht, darauf dürfen wir uns auch freuen. So viel zunächst einmal zu diesen Aussagen dieses Leittextes. Hinter diesem Leitwort möchte ich nun einiges an Hintergrundthemen aufzeigen, die so zu umreißen sind, die Grundlagen des Heils und die Bewährung der Gemeinde in dieser zu Ende gehenden Zeit, am Ende dieses Äons. Und darum etwas zu diesen Grundlagen unter dem Aspekt alles. Was stellen Sie sich nun darunter vor? Alles. Ich habe anhand der Schriftaussagen einige Textworte zusammengestellt, die immer wieder das Ganze, das Totale sehen. Und wenn im Griechischen der Artikel ta, panta, mit diesem Ausdruck zusammen erscheint, dann ist es das absolut Ganze, also das All. Und wie die Gemeinde da hineingenommen ist, das wollen wir an einigen dieser Verse sehen. Ein ganz bekanntes Wort aus dem Alten Testament, und dann werde ich in einige Texte des Neuen einsteigen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen herrlichen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Und wenn das so steht, dann meint Gott das auch. Und auf dieser Grundlage, dieser Heilstatsache, dürfen wir froh sein, weil Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha uns ganz erlöst hat. Als er ausrief, es ist vollbracht, da hat er, wie es Petrus sagt, in 1. Petrus 2, Vers 24, die Sünden hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Heil ist vollbracht, auch wenn es noch nicht im Sichtbaren in Erscheinung tritt. Darum leben wir im Glauben, und ist die Betonung des Glaubens so wichtig, damit wir allem Sichtbaren, Wahrnehmbaren zum Trotz uns auf das Wort Gottes stützen und seine Fülle, sein Heil nehmen. Haben wir alle die Vergebung der Sünden? Wissen wir, dass wir durch das Blut Jesu Christi auch Reinigung von den Sünden haben? Dass wir nicht mehr in der Vergangenheit suchen müssen, wie es Corrie ten Boom mal gesagt hat, der Herr hat die Sünden an der Stelle niedergelegt, wo das Meer am tiefsten ist. Und da steht dann Angeln verboten. Alle Sünden, freilich die Voraussetzung, dass wir sie ihm immer wieder bringen. Und er heilet alle Gebrechen. Gott ist nicht nur der, der das Vergangenheitsproblem bewältigt, sondern auch in der Gegenwart uns Hilfen gibt und auch für die Zukunft sorgt. Hier ist ein umfassendes Heil gemeint, und das sollten wir uns immer wieder aufschließen lassen, was denn das auch bedeutet. Sehen Sie, im Alten und auch im Neuen Testament ist der Herr immer wieder als der Heiland und Erlöser erschienen, im Alten vorab geschattet, aber im Neuen dann während seiner Tätigkeit und jetzt durch den Heiligen Geist wirksam, der uns Heil schenken will. Suchen wir nichts bei falschen Göttern, nicht bei menschlichen Instanzen, die uns irgendwelche neue Heilslehren bringen, New Age als Stichwort, sondern suchen wir bei dem, der die Antwort ist auf all unsere Probleme. Darum sollen wir loben und preisen und danken und anbeten. Sind wir wirklich auch immer wieder in dieses Lob hineingenommen, auch als Gemeinde? Loben und preisen wir den Herrn wirklich dafür? Ich muss sagen, dass der Herr mich in der letzten Zeit auch immer wieder, und mit Bruder Kühl sprachen wir vorhin, auch im Rahmen eines kleinen Privatgesprächs darüber, dass das eine wichtige Sache ist, zu loben und zu danken, dass dieses Moment immer wieder stärker durchkommt. Als nämlich die Israeliten einmal anfingen zu loben und zu danken, angesichts der Feinde, da ließ der Herr einen Hinterhalt kommen und hat die Feinde besiegt. Nicht das Loben und Danken an sich bringt das Heil zustande, sondern das Heil wird durch Loben und Danken uns, denn das ist die Höchstform des Glaubens, verfügbar gemacht. Nun wollen wir auf dieser Grundlage noch einige herrliche Stellen aus dem Neuen Testament nehmen. Ich bin gewiss, dass Sie jetzt sicher eine Fülle von Stellen nennen könnten. Ist Gott für uns? Römer 8, Vers 31 und 32. Wer ist wider uns? Oder wer vermag wider uns zu sein? Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm in Gnaden nicht alles gewähren oder schenken? Ein Wort, das uns im Glaubenskampf Mut macht. Es ist vieles wider uns. Widerwärtigkeiten, Nöte, Leiden, Probleme, Anfechtungen, Versuchungen. Wir leben ständig in diesem Widerstreit. Aber gerade da wollen und dürfen wir uns sagen lassen, ist Gott für uns und er ist für uns in Christus Jesus. Wer oder was vermag denn dann wider uns zu sein? Nichts in diesem Kosmos. Und wir wissen, dass nachher der Apostel Paulus ja noch solche Mächte aufzeigt. Tod, Leben, Gegenwärtiges, Zukünftiges. Und damit der Ursächer all der Katastrophen, der Nöte, der Leiden, Satan. Er ist besiegt und Paulus kann dann ausrufen, dass er in all dem mehr als Übersieger ist. Nicht nur Sieger, mehr. Und in Vers 33 ruft Paulus aus, wer kann uns denn verklagen? Gott rechtfertigt uns hier. Es gibt kein Verdammungsurteil, Römer 8, Vers 1. Christus ist auferweckt und vertritt uns, heißt es dann in Vers 34. Wenn wir doch diesen großen Gott immer wieder in seiner Allmacht erkennen möchten. Paulus kann so ausrufen in dem Bewusstsein, Gott ist für uns, er ist der allmächtige Schöpfergott. Und wenn Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, dann meint er das auch so, damit wir getrost sein. Und wir sollen nach 1. Johannes 5, Vers 4 immer wieder bekennen, der Glaube ist der Sieg, der den Kosmos oder diese Welt überwunden hat, weil Christus diesen Kosmos überwunden hat. Aber jetzt möchte ich an dieser Stelle doch nochmal etwas nachhaken. Wir glauben das doch alle, dass Gott für uns ist und er, dieser große Gott in Jesus Christus, uns vertritt. Er hat uns erlöst, er hat uns frei gemacht. Ihm ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Ich denke nicht, dass jemand hier unter uns ist, der das nicht glaubt. Aber in der Regel ist dieses Glauben zunächst ein Zustimmen, ein Fürwahrhalten. Wir glauben, dass Gott allmächtig ist, aber das reicht eigentlich noch gar nicht aus. Wissen Sie übrigens, dass die Teufel das auch glauben, dass dieser Gott allmächtig ist? Und doch zittern sie. Es muss also doch noch etwas dazukommen. Also nicht nur das Wissen, dass Gott allmächtig ist und kann, sondern zweitens, dass er auch will. Das erste hängt mit der Allmacht zusammen und das zweite mit Gottes Vorsatz und Plan, dass er will, dass in unserem Leben, in dem Leben der Gemeinde, diese herrliche Überwinderstellung praktiziert wird. Aber auch das genügt noch nicht, dass wir sagen, Gott kann und Gott will. Was muss denn noch dazu kommen? Dass wir damit rechnen, dass er das auch tut. Und sehen Sie, da muss der Glaube ansetzen. Ein Glaube, der nicht nur distanziert weiß, Gott ist der Allmächtige, sondern der diesen großen Gott ganz konkret in die Praxissituation hineinnimmt. Und das können wir nur, wenn wir wissen, dass Jesus Christus auch in uns lebt durch seinen Heiligen Geist. Und dass er, der in uns angefangen hat, das gute Werk, es auch in uns vollführen wird. Dass wir immer mehr lernen, abzusehen von uns und mit dem zu rechnen, der in uns wohnt, als der große, gewaltige Herr. Darum lässt Gott Anfechtungen, Schwierigkeiten, Nöte in unser Leben hineinkommen, damit wir das erleben und erfahren. Und in der Regel fangen wir an zu jammern und zu klagen. Oder wir verhalten uns wie in der Wüste, die meisten, dass sie auf die Schwierigkeiten sehen, die Enak-Söhne und die befestigten Städte. Und Gott will gerade in den Schwierigkeiten, dass wir unseren Herrn besser kennenlernen. Aber liebe Geschwister, das geht nur durch Sterben. Wir können alle gut sagen, ich lebe nicht mehr, Christus lebt in mir. Es wird nur in konkreten Situationen deutlich, ob wir den allmächtigen Gott auch gegenwärtig haben, nahe haben, ob er in uns lebt. Darum denken Sie also an dieses zweite alles. Ist Gott für uns? Wer vermag wider uns zu sein? Es ist niemand dann wider uns, auch wenn wir in Anfechtung stehen, denn dieser große Gott in Christus Jesus Der schenkt uns alles und gewährt uns alles mit ihm. Alles, nicht nur 99%. Steht hier. Sinnen Sie dem mal nach. Das zweite alles, oder alle, in Variationen habe ich gesagt, also die sprachlichen Formen verändern sich. Ich habe hier bereits mal über dieses Thema gesprochen. Ich möchte aber dieses Wort noch einmal in die Erinnerung rufen und auch jetzt in die Gegenwartssituation mit einbeziehen. 2. Korinther 1, Vers 20. Denn alle Gottesverheißungen, oder so viele Gottesverheißungen es gibt, sie sind das Ja in ihm und das Amen in ihm, Gott zu lobe durch uns. Alle Verheißungen? Alle, steht wiederum da. Keine ausgenommen. Und jetzt könnten wir sicher hunderte von Verheißungen Alten und Neuen Testamentes nehmen, sie uns vor Augen führen und dann sagen, diese Verheißungen sind in Christus Jesus Ja und Amen. Und das zur Ehre Gottes durch uns, durch die Gemeinde. Einige dieser Verheißungen Alten Testamentes und Neuen Testamentes sind bereits zu Tatsachen geworden, darauf dürfen wir uns stützen. Alles, was mit dem vollen Heil der Erlösung in Christus Jesus zusammenhängt, da brauchen wir nicht mehr zu warten, das ist kein Hoffnungsgut, das können wir jetzt in diesem Augenblick für uns nehmen. Tatsachen sind, Jesus hat am Kreuz auf Golgatha unsere Sünden getragen. Er hat auch den alten Menschen mitgenommen. Unser alter Mensch ist bereits mitgekreuzigt und mitbegraben. Ob wir das glauben oder nicht, ist eine Tatsache. Nur wenn wir das glauben, dann hat das Wirkungen. Auch nicht nur für Wahrhallen, sondern in der Praxis des Lebens wird ja deutlich, ob wir wirklich glauben, ob der alte Mensch mitgekreuzigt ist. Haben Sie sich heute schon geärgert? Haben Sie große Sorgen, Probleme gehabt? All das kommt an uns heran. Wenn der alte Mensch mitgekreuzigt, sogar mitbegraben ist, dann sieht diese Welt anders aus. Denn wir sollen in Christus, dem Auferstandenen, leben. Und diese Verheißungen sind auch wieder Ja und Amen, Gott zu Lobe durch uns, durch jeden von uns, der ein lebendiges Glied am Leibe Jesu Christi ist. Weil all diese Verheißungen durch uns realisiert werden sollen und nun wird etliches, was Tatsache ist, durch uns dargestellt. Manche dieser Verheißungen werden durch uns realisiert und es werden noch Verheißungen in der Zukunft erfüllt werden. Bis zu dem Zeitpunkt, da alle diese Verheißungen erfüllt sind und Gott sein wird, alles in allen, ich komme nochmal darauf zurück, das ist nachher ein Endziel, alles in allen oder allen. Da sind wir jetzt schon mit hineingenommen, jeder von uns, der ein lebendiges Glied am Leibe Jesu Christi ist. Eine ganz gewaltige, wunderbare Perspektive, die sich hier auftut. Ich will einige dieser Verheißungen nennen, auch wieder in Beziehung zu diesem Wörtlein alles oder alle. Damit wir für die Praxis immer wieder vom Worte Gottes her eine entsprechende Verheißung nehmen können, um zu bestehen in Anfechtungen, Versuchungen, Kämpfen, Nöten und Leiden. Ich habe einiges schon angedeutet zu einem Wort. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petri 5, Vers 7. Und ein ähnliches Wort steht auch in Philipper, Kapitel 4, Vers 6. Wir sollen um nichts besorgt sein. Sorget nicht. Weil die Verheißung uns ja gegeben ist, dass Gott für uns sorgt, darum sollen wir um nichts besorgt sein. Alle Sorge auf ihn werfen. Ich weiß selber, was das immer wieder bedeutet und wie von einer unsichtbaren Macht gezogen kehren bestimmte Sorgen wieder zurück. Darum steht nicht da, gebt die mal so lässig ab, sondern werfet sie weg. Es muss geübt werden. Alle Sorge werft auf ihn. Ein zweites. Alle. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Oh, ich denke, da müssen wir immer wieder an so einem Wort studieren, auch lernen, in den praktischen Situationen das zu realisieren. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Nicht alle Dinge sind möglich dem, der etwas aus seiner Fantasie heraus projiziert. Das nicht, das ist uns nicht verheißen. Sondern auf der Grundlage des Heils und gottgemäßer Verheißung. Wann sind denn die Dinge möglich und in welcher Situation? Weil bei Gott alles möglich ist und ihm nichts unmöglich ist. Und wenn Christus in uns lebt und unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott, dann ist der Herr selber in uns, der da glaubt. Ein drittes zu diesem Thema alle Verheißungen oder zu diesem Teilthema. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Alle Tage. Und das müssen wir auch im Hinblick auf Israel sehen. Denn ein Wort gegeben an die Apostel Israels, aber es ist ein Verheißungswort, das wir auch als Glieder des Leibes Jesu Christi immer wieder nehmen dürfen. Zu wissen, der Herr ist nicht nur bei uns, Augenblick um Augenblick, sondern er lebt auch in uns. Ich meine, ein mutmachendes Wort auch angesichts der Jahreswende. Wir wissen nicht, was kommt im nächsten Jahr, wie sich die Weltgeschichte gestalten wird, wie die wirtschaftlichen Probleme gelöst werden, wie es im Umweltbereich sich weiterentwickelt. Aber unser Herr sagt, er ist bei uns, ja, er lebt in uns und will uns innerlich getrost machen, stärken, gründen. Und ein viertes zu diesem Aspekt Verheißungen. Alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Alles? Sind wir nicht doch oft schon enttäuscht? Warum? Lag es an Gott? Nein. Entweder wir haben wieder unsere eigenen Vorstellungen durchzusetzen versucht, oder aber es war nicht der biblisch gewirkte Glaube. Wenn das Wort hier steht, muss das möglich sein. Alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Erst im Glauben die Verheißungen nehmen, eine konkrete Zusage erfassen und dann wird Gott selbst, so hat es mal jemand gesagt, mit seiner ganzen Allmacht dahinter stehen, dieses Wort einzulösen und wenn er den entferntesten Stern benutzen muss oder das kleinste Sandkörnlein. Alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Menschen des Glaubens rechnen damit, dass sie das bereits haben, auch wenn noch nicht in der Sichtbarkeit die Dinge vorhanden sind. Denn Gottes Wirklichkeit, die unsichtbare Welt, ist eine immer entscheidendere als das, was wir sehen. Und ich will hier an der Stelle nochmal sagen, der Feind möchte uns vom Glauben ablenken, indem er unsere fünf Sinnesorgane benutzt und sie auf die kosmischen Realitäten lenkt. Und in dem Augenblick, wo wir das Kosmische als das Entscheidende ansehen, geht es uns wie dem Petrus. Wir fangen, wenn wir auf die Schwierigkeiten schauen, an zu sinken. Alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm. Und ich habe hier einige genannt, die dann auch in der Praxis Gott zu Lobe realisiert werden sollten. Ein vierter Bereich, ein viertes Wort, Philipper Kapitel 3, Vers 8. Ich erachte alles als Schaden, um der hervorragenden Erkenntnis Jesu Christi willen, um des Willen ich alles verwirkt habe und achte es als Abraum oder Dreck. Ich habe das nach der konkordanten Übersetzung zitiert. Also Paulus erachtet alles als Schaden, vor allen Dingen auch im Hinblick auf Die Dinge, die er einmal als Pharisäer so hoch erachtete, Vertrauen auf Fleisch, Beschneidung, auf die Zugehörigkeit zu Israel, den Stamm Benjamin, als Pharisäer untadelig im Gesetz. Und immer dann, wenn wir uns auf eigene fromme Anstrengungen besinnen und unseren sogenannten Glauben ins Feld führen, dann sind wir nicht mehr im biblischen Glauben. Alles für Schaden erachten, auch wenn es um sogenannte gute, wertvolle Dinge geht. Prüfen wir uns mal, was wir noch alles für wesentlich, für wertvoll, entscheidend im frommen religiösen Bereich erachten. Oh, was ist das für eine Angelegenheit, wenn man gerade so in den Weihnachtstagen in die Christenheit hineinschaut. Da sagen Christen, wenn es nicht schneit, ist das kein Weihnachten. Ne? Hat es damals in Bethlehem auch geschneit? Ich glaube nicht. Ne? Ohne Weihnachtsbaum, kein Weihnachten. Ohne Geschenke, kein Weihnachten. Wie ist das? War wirklich Jesus Christus der Mittelpunkt? Bei uns in Korbach hat die Jugend eine originelle Idee gehabt, vor Weihnachten auf die Straße zu gehen, 1500 Streichholzschachteln, gefüllt mit Streichhölzern, wurden verteilt mit folgender doppelter Aufschrift. Die wahre Weihnacht, und zwar wahre, großgeschrieben, W-A-R-E, die wahre Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht. Und auf der Rückseite, Jesus Christus ist das Licht der Welt. Und beim Verteilen dieser Streichholzschachteln haben sich sicher manche Gespräche ergeben. Ich hatte mir auch ein paar Schachteln besorgt, meinen beiden Angestellten habe ich hier so eine Schachtel natürlich zu etwas anderem auch noch dazu gegeben. Und da, wo wir gemeinsam am Frühstückstisch sitzen, hatte ich auch eine Schachtel zum Anzünden der Adventskerzen dahingelegt. Der Jurist, der mir gegenüber saß, der schaute ziemlich bitter drein. Er wollte diese Wahrheit, hatte ich den Eindruck, nicht gern so präsentiert bekommen. Aber die Schachtel hat bis jetzt zu den Weihnachtsferien immer da gelegen. Ob sie nun hier und da was auslöst, ist eine zweite Frage. Erachten wir alles auch im frommen Bereich als Schaden, damit wir das gewinnen, was Paulus in Philipper 3 anspricht. Und wissen Sie, was das ist? Ich jage aber nach dieser wunderbaren himmlischen Berufung in Christus Jesus, jenem Kleinod, das nicht sichtbar, fassbar hier im kosmischen Bereich ist. Und dann sagt er, ich vergesse da, was da hinten ist. Und in dem Zusammenhang sagt er auch, ich möchte ihn erkennen und die Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist ein Lebensprogramm und ein Lebensthema. Also kein Vertrauen auf eigene religiöse Leistung, wenn wir all das als Schaden erachten, ja, für Dreck erachten, wenn wir das gottgemäß als relativ Unbedeutendes, was vergeht, ansehen. Fünftens, Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, zum Guten mitwirken müssen. Jeder natürliche Mensch kann das nicht begreifen. Auch wir stehen oft vor der Frage, wozu oder auch warum. Alle Dinge, Gutes wie Böses, Angenehmes wie Betrübliches, Erfreuliches, wie das, was Anfechtungen, Not und Leid mit sich bringt. Wenn wir das wissen, werden wir auch das nächste Wort beherzigen, was mit diesem Teilaspekt zusammenhängt. Deswegen lernen wir, Dank zu sagen, allezeit für alles. Gott, dem Vater, Epheser 5, Vers 20. Weil wir den Durchblick haben, dass Gott immer größer ist als jede Situation und er auch Nöte, Leiden, Anfechtungen zulässt, um sich zu verherrlichen. Darum freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Philipper 4, Vers 4. nicht nur freuen über die angenehmen Dinge, sondern auch die, die uns Probleme und Schwierigkeiten machen. Oder noch 1. Thessalonicher 5,17, danket in allem, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christo Jesu. Das ist der Wille Gottes. Wenn wir den Willen Gottes erfahren wollen, heißt es zunächst einmal, Dank zu sagen. Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Lektion, aber wenn wir die begriffen haben, wird unser Leben überaus reif. Ich habe jetzt in dem Buch von Pastor Mudersohn Menschen, durch die ich gesegnet wurde, ein Lebensbild vernommen. Da habe ich, muss ich sagen, doch die Luft angehalten. Wie jener Bruder Polnick, der Dankwart genannt wurde. Also nicht Tankwart war, sondern Dankwart. Weil er als Kassenwart, wenn die Kasse leer war, immer Lob und Dank sprach. Und Gott hat wunderbar gesegnet. Und dann deswegen erzähle ich das. Kommt Folgendes in sein Leben hinein. Er muss eine weitere Reise machen. Und sagt der Gemeinde noch, ja, schreibt es an die Tafel, saget Gott Dank alle Zeit für alles. Das war so sein Lieblingswort. Er hatte viel Leid mit durchgemacht und in Venedig, er ist vorzeitig aus einem Zug heraus und stellte fest, das war nicht die Endstation. Da kommt er unter den fahrenden Zug, ein Fuß wird zerquetscht und ein Arm schwer beschädigt. Und da liegt der Mann längere Zeit, erst nach 3 Stunden kommt ein Arzt, er wäre fast verblutet. Und dann flüstert ihm der Teufel zu, jetzt noch Dank sagen, und er hat es getan. Ich weiß nicht, wie wir uns verhalten hätten. Der Fuß, der nur noch an einer Sehne hing, konnte, und das war ein großes Wunder, wieder durch Operation befestigt werden, ein Arm musste amputiert werden. Wir sagen gern Dank, wenn wir von Gott rein äußerlich gesegnet werden. Dinge geschenkt bekommen, die wir benötigen, und Gott tut das auch, und er will uns segnen. Und das ist sicher auch eine Ausnahmesituation, wie wir sie hier erlebt haben. Aber irgendwo gibt es schwierige Phasen in unserem Leben, in denen wir das lernen müssen, Dank zu sagen, alle Zeit und für alles. Also nicht nur für etliches, sondern für alles. Darum dieser Akzent, alles, alles. Das 6. Teilthema oder Wort, Epheser 1, Vers 12. Gott bewirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Alles. Wir könnten doch manchmal meinen, hier und da wären ihm die Zügel der Welt- und Heilsgeschichte aus der Hand geglitten. Nein, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das dürfen wir wissen. Trotz aller Widersacher, trotz der Feindseligkeiten gegen das Volk Gottes, gegen das Wort Gottes, gegen Gott selbst, er bewirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Wir hatten gestern in dem Gespräch, da war auch jemand dabei, der Theologie studiert, die Frage bewegt, wie kann denn dieser große Gott so viel Not und Elend heute zulassen? Das ist immer wieder das Problem. Ich habe es hier auch schon mal erwähnt, es gibt ja auch ein Buch mit dem Titel Warum lässt Gott das Gute zu? So fragen ja die Menschen nicht, nur wenn es Schwierigkeiten gibt.
Nehmen wir es mal ganz praktisch des Mittelmeers. Als ich vor 15 Jahren anfing, mit dem Bibelzentrum in Jerusalem auf dem Ölberg zusammenzuarbeiten, das war eine schöne Arbeit. Da sind einige 100.000 Bibeln Altes und Neues Testament oder Neues Testament allein, gerade auch in Hebräisch, in Israel verbreitet worden. Und jetzt geht diese wunderbare Saat auf mehr und mehr. Darüber werden wir irgendwie noch hören. Nach vielen Tagen ist das Brot Gottes nun wieder zu finden, dort, von wo es ausgegangen ist, als es dem Völkermeer übergeben wurde. Und was heute in Israel beginnt, was wir sahen, Jeremia, Daniel, Hosea, ist für sie nun Verheißung, Mahnung, aber schwerste Gerichtsandrohung. Für den Leib des Christus aber, liebe Geschwister, Signal, eine Alarmstimme. Und das sollten wir sehr ernst nehmen. Wacht auf. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, sagt der Herr nur in seiner Endzeitrede, wir sehen von vielem nur die Anfänge, dann soll es euch genügen, dann sollt ihr eure Häupter erheben, weil eure Erlösung naht. Und dann wird beides, der Weg der Gemeinde des Leibes des Christus und der Weg Israels, auslaufend und anlaufend, ganz eng alles zusammenliegen. Ein Beispiel. Nach Offenbarung 6 liegt zwischen dem ersten und sechsten Siegelgericht, das ist ja die erste Serie der drei großen Gerichtsserien, Siegelgerichte, Posaunengerichte, Zornschalengerichte. Und bei diesen ersten sechs Siegelgerichten, die laufen in der ersten Hälfte der 70. Danieljahrwoche, die meisten haben hier darüber gehört, ich kann darüber jetzt hinweggehen, laufen die ab und dann geht's hinüber in die Posaunen- und Zornschalengerichte. Liebe Geschwister, zwischen dem ersten und sechsten Siegelgericht liegen höchstens 3,5 Jahre. Seien Sie nicht überrascht, das ist eine Zahl, die für Israel gilt. Jetzt rede ich töricht, darum darf einmal da eine Zeitangabe erscheinen. Für die Gemeinde gibt es solche Zeitangaben nicht. Für Israel ja. Nach Tagen, 1260 Tage, 42 Monate und 3,5 Jahre. Merken wir, wie dicht und geballt da alles liegen muss. Und dann heißt es schon beim sechsten Siegel, gekommen ist der Tag des Zornes Gottes. Da ist schon der Zorn da. Ja, Israel wird dann gehasst werden von der Welt, schmerzvollste Wehen erleiden, falsche Messiasse annehmen. Aber ich will es nur kurz andeuten. Der Herr ergänzt das, ja. Angst vor allem Kommenden, Erkalten der Liebe, überhandnehmende Gesetzlosigkeit, wie bei Noah und Lot. Wir werden sicher sehr bald merken, dass über das Geschehen jener großen Gerichtseingriffe Gottes, die so markant waren, wir etwas mehr sprechen müssen, weil sich alles wiederholt. Damals war der Einbruch der okkulten Welt bei Noah. Und der Entartungen des ganzen Lebens in Sodom. Und da sagt der Herr, so wird es sein, ehe ich komme. Aber darüber wird ja nicht gesprochen. Nein, nein, wir haben ja Hoffnung. Das wird alles gut. Wird sich alles wieder finden. Pendelt sich ja alles wieder ein. Ja, die Gemeinde soll nicht angsterfüllt entgegengehen diesem Zornestag, sondern erhält durch den Apostel der Nationen eine geheime Enthüllung, eine geheime Offenbarung, die nur Ermunterung enthält. Paulus war es übertragen, Haushalter der reinen, unverdienten Gnade zu sein. Wir werden am Schluss versuchen, eine gewisse Balance herzustellen, dass wir das nicht überbetonen, diese eine herrliche Seite der Gnade, wenn wir etwas sagen über, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Paulus war ein außergewöhnlicher Apostel. Er hatte Erscheinungen wie kein anderer. Er hat Einblick bekommen in die kommende herrliche Welt Gottes, droben in den Überhimmeln. Er war entrückt bis in den dritten Himmel, ins Paradies. Was er da sah, sagte, das ist nicht erlaubt, mir darüber etwas auszusagen, auch der Gemeinde nicht. Und seine Botschaft hat er nun, Galater 1,12, direkt vom Herrn empfangen. Nicht von den anderen Aposteln. Er ist unmittelbar inspiriert worden und hat darum uns Dinge zu sagen, die anderswo nicht genannt werden. Und hier kennt Paulus jetzt für die Ekklesia, für die herausgerufene Gemeinde, für diese kleine Schar, aber alle, auch die Kindlein in Christo, auch die ganz schwachen Glieder, auch die noch so angefochtenen, alle gehören dazu, wenn sie einmal im Glauben Golgatha, das Blut Jesu, als Sühnung auch für ihre Sünden angenommen haben. Paulus kennt nur ein Warten, ein Wachsein, ein Aufgerütteltsein, aber genauso wie es bei Henoch war, bei Noah war, die hatten alle Einblick bei Abraham vor Sodom, sogar bei Lot, und bei der Urgemeinde zwischen 67, 68 nach Christus, ehe Jerusalem zerstört wurde. Liebe Geschwister, das sind vier Gruppen von gottesfürchtigen Männern und Frauen. Die hatten Einblick nach dem Wort Amos 3, 6 oder 7 in die kommenden Gottesgerichte. Da steht, Gott tut nichts, er offenbart seinen Propheten, den Knechten, sein Geheimnis zuvor. Alles Zufall? Henoch, Noah, Abraham, Lot, die Urgemeinde. Und was Paulus nun als Enthüllung dieses Geheimnisses für den Leib des Christus bringt, wir kennen es ja, 1. Thessalonicher 4 und 5, 1. Korinther 15, ist eine der allergrößten Wahrheiten, die je einem menschlichen Wesen geoffenbart wurden. Nochmal, ist eine der gewaltigsten und größten Wahrheiten, die je einem sterblichen Menschen geoffenbart wurden. Keine andere Religion hat auch nur einen Hauch von solch einer Schau. Und diese ihm vom Herrn unmittelbar gegebene Offenbarung und dieses Wort, so ermuntert einander mit dieser Erwartung, mit diesem für euch Zubereiteten, die wollen wir uns doch ganz tief mit Freude in unser Herz hineinschreiben. Merken wir einmal, wie unmöglich wäre es wohl in diesem Zusammenhang einmal so zu formulieren, so tröstet euch damit, im Zorn Gottes bestehen zu können, hätte Paulus sagen können. Er hätte, inspiriert durch den Geist Gottes, sagen können, jawohl, wie es in der Offenbarung steht, die letzte Generation, sie werden alle als Märtyrer sterben. Oder fast alle. Er hätte sich berufen können auf Prophetien des Alten Testaments, wie er das so unendlich oft tut. Paulus kannte die alte Schrift. Er war ein Schriftgelehrter. Nichts davon. Wenn Gott Henoch, Noah, Abraham und selbst Lot mit den Familien vor den Zorngerichten rettete, und sie alle wussten, was kam, dann ist es für die Glieder des Leibes seines Sohnes. Genau nach 1. Korinther 15 und 1. Thessalonicher 4 nicht zu erwarten, ich will es vorsichtig ausdrücken, dass die letzte lebende gläubige Generation vor der Ankunft des Herrn durch das Wüten und Hinschlachten unter dem Antichristen zubereitet werden muss. Wenn Paulus eben vom Tag Jesu Christi spricht, und das ist etwas ganz anderes wie der Tag des Herrn, dann endet es immer mit Zuversicht, mit Ermunterung, aber auch mit dem Appell, ja, dann wach zu sein. Wir sind eingeschlossen in das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, mit einer himmlischen Berufung im Gegensatz zu Israel, die eine zunächst eine irdische Berufung haben. Liebe Geschwister, die Dinge sind einfach. Die sind viel einfacher zu sehen und etwas zu trennen, als wir vielleicht erst meinen. Hier wird keiner überfordert. Gottes Wort ist so geschrieben, dass auch der sehr Ungebildete, früher sagte man mit Dorfschulbildung, heute gibt es ja sowas gar nicht mehr, dass er die großen Geheimnisse Gottes verstehen kann. Bei Israel heute möchte Satan den Brückenkopf Jerusalem einreißen. Jerusalem ist ein Brückenkopf im Nahen Osten. Es ist die Stadt des großen Königs. Und ein Brückenkopf ist das Gefährdetste, was es in einem Kriegsgebiet gibt. Da rennt der Feind von allen Seiten an, von Libanon, von Syrien, von dem, was da drüber im Norden liegt, vom Irak, von Ägypten. Dieser kleine Brückenkopf Jerusalem soll eingerissen werden, wie das bei allen schweren Kriegen der Fall ist. Ist ein Brückenkopf einmal entstanden, o weh, wer darin steht und ihn verteidigen muss. Liebe Geschwister, das ist Israels Situation in unseren Tagen. Ich bin ganz gewiss, dass in diesen Tagen viele Kinder Gottes, die um Fürbitte wissen, zum Herrn gefleht haben. Herr, verbanne diesen Finsternisgeist, der über Israel kommt und Kinder und Jugendliche vergiftet zu Mördern machen will, dann kann Gott eine Wende schenken. Dann sagt Gott bis hierher zunächst und nicht weiter. Das ist der Grund, dass wir diese Gebetsbriefe an so viele Israel liebende Geschwister versenden. Es sind einige tausend, liebe Geschwister, die Kenntnis bekommen von diesen Gebetsbriefen. Bei vielen Empfängern hängen Gebetsgruppen daran. Ja, wir haben auf dieser Erde keinen Brückenkopf. Bei uns kann nichts eingerissen werden. Wir haben eine himmlische Berufung. Aber wir sind aufgefordert nach Epheser 6 zu einer geistlichen Kriegführung gegen diese Kosmokratoren über uns. Ich denke, wir sind uns hier darin einig. Allah und Mohammed sind Finsternisgestalten, die ein Ziel haben: Israel muss vernichtet werden. Und zwar total. Wer das nicht mit mir jetzt so vollziehen kann, bitte verzeihen Sie, der hat nicht genügend Information. Das Endziel des Islam ist totale Vernichtung Israels. Das soll der Gott der Liebe, das soll der Gott Abrahams sein. Das ist ein gefallener, mächtiger Engelfürst von der Linken Gottes. zum Gericht am Tage des Herrn wird er kommen mit seinen Heiligen. Und da sehen wir schon, die Schrift bezeugt ein Doppeltes, was auch in Punkt erschien. Zunächst kommt er zu den Seinen, zu seiner auserwählten Schar der Ekklesia. Dann kommt er mit ihr zu Israel und damit auf diese Welt. Noch einmal drei Stellen, dass wir nicht berufen sind. Gottes Ratschluss ist ein anderer. Nicht berufen sind in den Zorn, und das ist eine feste Größe im Endzeitgeschehen, hineingeführt zu werden. Drei Stellen, viele kennen sie, Römer 5, 9. Gerechtfertigt durch sein Blut werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. 1. Thessalonicher 1, 10. Wir sollen ihn erwarten aus den Himmeln, Jesus, der uns errettet vom kommenden Zorn. Und die dritte Stelle, 1. Thessalonicher 5, 9. Denn uns hat Gott nicht bestimmt zum Zorn. Abraham glaubte Gott, dann heißt es, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das war alles, was Abraham, der Vater aller Gläubigen, brauchte. Liebe Geschwister, mehr brauchen wir nicht. Vertrauen, glauben, liebend erwarten, zubereiten sich, hellwach sein. Und nun ließ kurz etwas darüber der Heilige Geist Paulus einen wichtigen neuen Begriff finden. Die alte Schrift und die Offenbarung, fast alle anderen Schriften, sprechen nur vom Tag des Herrn. Und Paulus prägt einen ganz neuen Begriff und braucht ihn gleich sechsmal, besonders im Philipperbrief. Ich will aber jetzt nicht alle Stellen nennen. Nämlich, er schreibt vom Tag Jesu, vom Tag unseres Herrn Jesus Christus, vom Tag des Herrn Jesus, vom Tag unseres Herrn Jesus. Und zwar immer jetzt, ohne jede Ausnahme, im Blick auf das Kommen des Herrn zu seiner Leibesgemeinde, und zwar immer ohne Aufforderung, auf das Schrecklichste gefasst zu sein. Das ist eine so einfache Trennung hier zwischen den Heilsgütern für den Leib des Christus und der Prophetie für Israel. So einfach. Das Alte Testament kann ja gar nicht den Begriff haben, was am Tage des Herrn Jesu geschehen wird. Aber sie sprechen immer wieder vom Tag des Herrn. Ein Tag voller Dunkelheit, voller Feuer, voller Gerichte, wie sie nie waren und dann nie wieder sein werden. So beschreiben die alttestamentlichen Propheten den Tag des Herrn und auch die Offenbarung. Aber in der Offenbarung steht nichts vom Tag Jesu Christi. Er ist völlig reserviert für den Leib des Christus. Und da gibt es keinen Ausblick auf schrecklichste Gerichte des Zornes Gottes. Kein Petrus, kein Jakobus, selbst nicht einmal Johannes, bezeugen in ihren Schriften etwas vom Leib des Christus. Wie der Herr seinem Sohn, liebe Geschwister, ist eine der vielleicht uns am meisten bewegenden Wahrheiten. Ich muss den Satz etwas abbrechen, um ihn jetzt zu Ende zu führen, diese Einschaltung, eines der gewaltigsten. Sie und ich, wenn wir zur Heilsgewissheit kommen durften, sind eine Gabe des Vaters an den Sohn. Sie sind eine Gabe des Vaters an den Sohn. Wo steht es? Im hohen priesterlichen Gebet, wo der Herr das Innigste über seine große, herrliche Berufung und die Stellung zu seinem Vater uns offenbart. Da sagt der Vater, sind die, die du mir gegeben hast. Oh, möchte uns das einmal bewegen. Jeder Gläubige, auch jedes Kindlein in Christo, mit sehr wenig Durchblick vielleicht noch durch Schriftwahrheiten, ist eine Gabe des Vaters an den Sohn. Und da kennt er nur das, was der Herr ihm ganz speziell geoffenbart hat und was nun nicht durcheinander gebracht werden muss mit Verheißungen für Israel, wie es weiterhin geschieht. Es scheint ja wohl doch so, dass die Schrift sehr wenig gelesen wird. Oder gelesen wird durch theologische Brillen, wie sie da und da während des Studiums den Studierenden aufgesetzt werden. Und dann lesen sie oft durch Jahrzehnte oder ihr ganzes Leben hindurch all diese herrlichen Verheißungen durch diese Brille, die aber entstellt die herrlichsten Wahrheiten. Petrus beschreibt zum Beispiel für das Ende seiner Tage, wie er sie sah, das große Feuergericht, wenn Himmel und Erde schon in Flammen aufgehen werden. Das ist für ihn das, was er kommen sah. Und aber gleich zwei Verse später schreibt er, unser geliebter Bruder Paulus, der hat nach der ihm gegebenen Weisheit Dinge geschrieben, die schwer zu verstehen sind. Dazu gehört es sicher auch, was ist das nur, dass der Vater Gott dem Sohn Glieder hinzufügt und einen Korpus himmlischer Art aufbaut, der auf einer ganz anderen Linie, zunächst noch beginnend mit Israel, aber dann auf einer ganz eigenen Linie läuft und vollendet wird und vom Sohn zum Vater ins Vaterhaus geführt werden wird. Liebe Geschwister, wenn wir hier, sicher wird es so sein, einige verschiedene Erkenntnisse haben, das wird uns nie trennen, aus der Bruderschaft herauszutreten. Nie. Diese Verschiedenheiten, die müssen wir tragen können und da barmherzig werden. Solche Dinge berühren auch nicht unser Heil, aber die Gemeinde sollte doch aufgerufen werden, nach klaren Schriftaussagen ihre Position einzunehmen, so wie der Herr es haben möchte. Ein Gedanken, der dazugehört, den möchte ich ansprechen. Die Gemeinde wird von dem Kommen des Herrn nicht überrascht werden. Ich weiß nicht, ob Sie das so mitvollziehen können. Wir werden nicht überrascht werden. Liebe Geschwister, ich sehe es nicht als Zufall an, an dem wir sowieso nicht glauben, dass überall in der Welt am meisten erfährt man das, wenn man auf Konferenzen in Jerusalem sein darf, wie ich jetzt im Oktober und im Frühjahr. Wenn man dann von allen Teilen der Welt bekannte Brüder ihre Zeugnisse geben hört, wie immer stärker betont wird, die Zeit wird sehr knapp. Wir gehen zu, ohne zu wissen wann, auf das Kommen des Herrn zu seiner Leibesgemeinde. Die fantasieren nicht, diese Brüder, die meist einen bekannten Namen haben, sondern sie stehen wohl doch überwiegend unter Geistesleitung. Ja, die Welt wird überrascht werden, das sagt 1. Thessalonicher 5. Es wird ein Zustand kommen, ich deute das jetzt nur ganz kurz im Vorübergehen an, was sie immer ersehnt haben, sich zu jedem Neujahrstag gewünscht haben. Ach, das neueste Jahr muss doch Frieden bringen. Es wird einmal kommen. Es scheint ja schon, wir wissen es aber noch nicht genau, als wenn wir darauf schon zugehen. Dass sie aufatmen werden, nicht nur die Grünen, auch alle anderen, vielleicht alle, Es scheint ja so, als wenn doch der Friede noch gewahrt werden kann. Als wenn die Sicherheitskonferenzen irgendeinen Erfolg bringen werden. Liebe Geschwister, wir dürfen das mit großer Aufmerksamkeit und Interesse auch betrachten. Aber wir haben hier ein Korrektiv im Worte Gottes. Wo all diese Dinge platziert werden. Das sollte nicht sein, als Jerusalem zerstört wurde. Hätte der Herr auch ihnen etwas sagen können. Nein, da hat er gesagt, das wird furchtbar, als die Generation seiner Zeit auslief. Wenn das sich ankündigt, dann flieht aber. Nein, es wird die Zeit kommen und da wird die Welt aufatmen. Der Friede ist vertraglich gesichert. Und die Sicherheit, auch gegen plötzliche, unerwartete Angriffe, ist irgendwie da. Und dann muss die Gemeinde sofort sagen, ja, was ist jetzt eigentlich? Das scheint ja wirklich so zu sein. Nicht für 100 Jahre, aber für eine absehbare Zeit. Ja, und so sagt die Schrift, und so sagt Paulus, nachdem er über die Vollendung der Gemeinde beim Kommen des Herrn gesprochen hat, dann werden sie, die Weltmenschen, sagen, Friede und Sicherheit. Endlich haben wir es erreicht. Endlich haben sich West und Ost auf Grenzen, die respektiert werden, geeinigt. Und jetzt kommt etwas Bedeutsames. Endlich hört der Kampf zwischen den Religionen und Konfessionen auf. Endlich haben wir eine Weltspitze, eine Weltregierung, ein weltliches Oberhaupt, das die Religionen ein wenig anfreundet, zusammenführt. Wir glauben alle doch an einen Gott, ob Hindu, Brahmane, was immer es sei. Ja, ich darf das alles nur kurz andeuten. Paulus sagt nichts davon, dass wir dann große Erwartungen noch haben dürfen, wenn Friede und Sicherheit das Stichwort ist über der ganzen Welt. Nein, er sagt, dann wird tiefe Nachtperiode sein. Und dann werden die Menschen dieser Welt wie in Trunkenheit berauscht sein. Aber ihr Gläubigen, ihr werdet dann die Einzigen sein, die nicht in dieser kalten, eisigen Nachtatmosphäre leben, sondern die Menschen des Tages sind. Nicht in Dunkelheit, sondern im Lichte wandeln. Und was für ein Licht? 2. Petrus 1, 19 ist es wohl. Die Welt fährt, während sich abzeichnet Friede und Sicherheit. Wie auf einer Autobahn, dunkel, ohne Scheinwerfer. Und jedes Hindernis, und wenn es ein Rehbock ist, wird nicht erkannt. Die Gemeinde, ich war hier im Bild, hat den Scheinwerfer des Wortes Gottes und kann damit alles anstrahlen, New Age und, was heute sichtbar wird. Die Gesetzlosigkeit, alles, was sich entartend entwickelt, alles können wir ansprechen. Nicht in Überheblichkeit, nicht pharisäerhaft, manchmal fast wohl leidend und weinend, wenn es hier und da Kinder betreffen mag, aus gläubigen Familien. Aber wir haben dieses erleuchtende Wort, das prophetische Wort, mit der Empfehlung unseres Herrn, ihr tut wohl daran, darauf zu achten, als eine Lampe, Scheinwerfer, bei Nacht auf der Autobahn, für euch ist alles erhellt. Ihr versteht die Situation. Liebe Geschwister, ich sage es immer wieder, wo ich hinkomme, aber es ist scheinbar sehr, sehr schwer zu begreifen. Das prophetische Wort ist wohl in erster Linie uns gegeben, um eine Gegenwarts- und Zeitanalyse zu ermöglichen, um das, was im Augenblick da ist, richtig einordnen und deuten zu können, was schon nach dem Worte Gottes um uns ist. Es ist gar nicht so wichtig, nach der Offenbarung alles auslegen zu können, was am Ende der 70. Jahrwoche sein wird. Ich habe deswegen in meinem Leben noch nie eine Auslegung der Offenbarung gewagt. Ich bin überzeugt, Gott wird sie erst ganz aufschließen, wenn die Stunde dafür gekommen ist, sicher für gläubige Israelis. Aber die Gegenwart, die Nöte, die Hindernisse, die Gefahren, die mit göttlicher Beleuchtung des prophetischen Wortes zu deuten, die Gefahren zu sehen, das ist die große, ja, das ist der große Gewinn, das prophetische Wort zu haben. Ich glaube, dass wir nicht überrascht werden, sondern es wird sich so massiv unter den Gläubigen, die die Schrift kennen, herumsprechen. Brüder, es geht nicht mehr lange. Geht nicht mehr 100 Jahre. In meiner Jugendgruppe, aber es ist viele Jahre her, da sagte einmal ein junger Mann, heute wird er über sich selber lachen, oh, das kann noch 500 oder 1000 Jahre so weitergehen und dann werden wir auf den Herrn warten, die dann leben. Ja, wir brauchen die Jahreszahlen nicht zu wissen, aber an den Zeichen, an dem, was um uns herum geschieht, können wir merken, es ist nahe herbeigekommen. Ehe Sodom unterging, und der Herr sagt, es wird dann, wenn er kommt, wieder sein wie in den Tagen Sodoms, durfte Abraham als Vorbild für uns erleben, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will. Wir sind Söhne Abrahams auch geistlich. Nehmen Sie doch freudig einmal dieses Wort. Gott möchte seiner Gemeinde und Ihnen und mir nicht verbergen, was er kommen lässt. Nicht um uns leichtfertig zu machen, na dann hat es ja keine Not, sondern um zu sagen, Bruder, Schwester, die ihr neben mir steht, in meinem Hauskreis, in meiner Gemeinde, in meiner Kirche, kommt. Lasst uns sehr zusammenstehen, einander ermuntern, wo es sein muss, etwas ermahnen. Lasst uns jetzt wach werden. Ist das so schrecklich? Wir würden viel Freimütigkeit bekommen, zu viel mehr Gebet, liebe Geschwister, zu viel mehr gemeinsamem Gebet, wenn wir uns dahin führen ließen. Zum Schluss kommen. Ja, die Bibel spricht von Gesetzlosigkeit, von Angst, von Okkultismus, von einem Wirken der Finsternismächte der Kosmokratoren über uns. Dr. Laubach, ein begnadeter Kenner des prophetischen Wortes, schätze ihn sehr, sagte einmal, es kommt ein hilfloses Ausgeliefertsein an unkontrollierbare Mächte. Dazu gehört besonders heute New Age. Es kommt ein hilfloses Ausgeliefertsein an unkontrollierbare Mächte. Da werden ganze Gemeinden hilflos werden, wenn sie die Dinge prophetisch nicht analysieren können. Ich möchte nicht in der Stellung mancher Hirten sein. Der Hebräerbrief nennt sie die Führer der Gemeinden. Da wird das starke Wort Führer gebraucht, wo die ganze Verantwortung drin liegt, wenn diese Dinge nie angesprochen werden. Und jeder junge Mensch in der Gemeinde, er mag gläubig sein, das ganze Mittelalter, die schwer im Ringen des Alltags stehen, keine Ahnung haben, wie es sein wird, wenn Jesus kommt. Und was alles darunter fällt, dass die antichristliche Bühne aufgebaut wird. Das ist doch heute der Fall. Wir werden im nächsten Monat eine bedeutsame Israel-Konferenz in Langensteinbach haben. Und ich hatte große Freude, dass jener jüdische Bibellehrer, Leiter eines Bibelseminars in den USA, Arnold Fruchtenbaum, kommen wird. Er wird 5 oder 6 Vorträge in Langensteinbach halten. Ein jüdischer Bruder. Und das Überraschende, der die ganze Endzeit-Prophetie sieht, wie unsere Brüder von Karl Geyer und angefangen, wie sie alle auch hier gedient haben. Aber nun als jüdischer Bruder auch tiefere Einblicke hat in Gottes Weg mit Israel am Ende der Tage, habe ich große Freude, dass er kommt und uns da dienen wird und wir sicher einander befruchten dürfen, wir kleinen Ausleger gegen solch einen hochbegnadeten Bruder. Die antichristliche Bühne wird aufgebaut. Wir sehen all das Negative, das Böse, aber wir dürfen sein Botschafter einer höheren Welt. Wir stehen unter außergewöhnlichen Verheißungen, nur gegeben dem Leibe des Christus. Ja, kurz noch einmal zu der These, die heute sehr beliebt ist, auch leider von einigen Brüdern in Israel, mit denen ich sehr verbunden bin. Die sagen, so wie die Gemeinde, die gläubige Gemeinde, heute ist, kann sie unmöglich entrückt werden. Sie braucht Zubereitung durch Märtyrerleiden. Liebe Geschwister, die Frage taucht immer wieder auf, auch bei Israel-Konferenzen, wo wird die Grenze sein? Wo endet Leib Jesu Christi? Wo beginnt, ja, gläubige Scharen Israel, 144.000, ich weiß es nicht. Ich nehme immer wieder an allen Konferenzen in Israel teil. Bis jetzt konnte es keiner beantworten. Wahrscheinlich ist es so, wer jetzt volle Gewissheit hat, ich bin erlöst durch das Blut Jesu, ich gehöre zum Leibe des Christus, der wird wohl auch dazu gehören. Ja, aber wenn diese teuren Brüder in Israel, auch Schwestern, sagen, es ist unmöglich, in dieser oft so weltlichen Gesinnung der Gläubigen, da kann der Herr uns doch nicht entrücken. Liebe Geschwister, diese Teuren wissen nicht, was sie damit aussagen. Es gibt nämlich auch scheinlogische Schlüsse, die man aus der Bibel ziehen kann. Scheinlogik. Zum Beispiel, dass das Märtyrerleiden eines Bruders oder einer Schwester mehr bewirkt als das Blut von Golgatha. Wie werden denn unsere Väter und Großväter, die längst heimgegangen sind, wie werden die zubereitet auf die Entrückung? Manch einer mag gestorben sein, heimgegangen sein, mit noch viel weltlicher Gesinnung. Wer seine Großeltern kennt, ja zu keinem hier konkret. Ich meine Großeltern bedenke, ich weiß es nicht. Wie sind die denn zubereitet worden? Für den Herrn ist die letzte Generation, die heutige oder die kommende, für ihn ist es ein und dieselbe Größe, seine Leibesglieder, wie er sie zubereitet. Nein, wenn es auf unsere totale Treue und Hingabe ankäme, würde niemand entrückt werden. Er ruft uns nicht um unseres makellosen Wandels willen, das muss mit Vorsicht gesagt werden, sondern um seines in uns wohnenden Geistes willen, mit dem wir versiegelt sind. Adolf Heller sagte hier einmal, ein Wertpaket, das wird so versiegelt, dass niemand Zutritt hat zum Inneren. Und das gilt jetzt für uns. Trotz aller Mängel und Nöte und Anfechtungen oder sogar Sünden. Nein, Gottes Vorsatz mit seinen Leibesgliedern und damit Die unverlierbare Stellung in Christus sind ausschlaggebend und nicht die von uns erreichte Entwicklung. Unter den Entrückten werden Väter in Christus sein, Jünglinge, aber auch viele Kindlein in Christo. Vielleicht im Alter von 60, 70 Jahren, Kindlein in Christo. Sie werden auch entrückt werden. Ist uns das einmal aufgefallen? Die Balance werden wir gleich sehen. Ich muss aber eilen zum Schluss kommen. Unsere Rettung würde sonst von unseren Anstrengungen und nicht mehr von der Gnade durch den Glauben abhängen. Unsere freudige Erwartung gründet auf dem ein für allemal geschehenen Opfer des Leibes Jesu. Ein freikirchlicher Pastor, Bruder Stucki von Thun, gehörte dort, war Prediger der Freien Evangelischen Gemeinde, der sagte, die Herrlichkeit der Entrückung ist wie unsere Rechtfertigung, eine Gnadentat Gottes und deshalb so gewaltig, weil sie auch schwache Gläubige mit einzuschließen vermag. Welche des Christus sind, bei seinem Kommen, die werden entrückt. Belohnung hängt zusammen mit Wandel. Wer einen sündigen Wandel führt, wird kaum und überhaupt keinen Lohn haben. Wer einen geheiligten Wandel führt, wird viel Lohn haben. Ich kann die Stellen jetzt nicht anführen. Aber Rettung hat es nur zu tun mit dem Blut von Golgatha. Und wer das im Glauben angenommen hat, ist gerettet. Israels Rettung beginnt nun, wenn die Gemeinde des Leibes des Christus eingegangen ist. Hier ist eine tiefe Zäsur. Wir müssen eingehen, dann erst erfüllt sich an Israel, ganz Israel wird gerettet werden. Dass Gott auch da zunächst kurze Zeit mit Erstlingen beginnt, das wollen wir jetzt übergehen. Die Gemeinde hat ein Wissen, aber auch um ihre aufhaltende Vollmacht. Wir sollen Licht und Salz sein. Die Fäulnis ist ja sehr stark im Gange, das ist uns bewusst. Aber die Totalfäulnis wird noch aufgehalten. Liebe Geschwister, lasst uns das auch mal sagen, mit Dankbarkeit. Solange ein Volk noch einen Bundespräsidenten hat, wie von Weizsäcker, der Ehrfurcht vor dem Allmächtigen hat, ist noch irgendwie Gnade über einem Volk. Oder einige gottesfürchtige Politiker, die ausschlaggebend sind. Wir wünschten ihnen mehr, gut. Aber wir dürfen noch dankbar sein, wenn wir sehen, wie es woanders ist. Henoch, Noah, Abraham, sogar Lot waren Aufhaltende. Warum? 1. Mose 19 heißt es viermal, eile, 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 rette dich dorthin. Denn ich kann nichts tun, bis du hinausgeführt wirst. Du sollst nicht untergehen. Liebe Geschwister, das gilt ja jetzt wieder. Eile Gemeinde, eile Bibelkreis hier, eile, eile Gemeinde in Hagen. Gott kann nichts tun mit diesen kommenden Gerichten.